Willkommen bei
Zakotnik
und Flora.
Champagner für die Seele, Klarheit für den Kopf. Wir verbinden kluge Gespräche mit Haltung, Esprit und echter Substanz.
Wir sprechen über Leadership und Selbstführung, über Freiheit und Macht, über Lebensfreude, Erfolg, Sinn und Tiefe. Und auch über die Frage, wie wir bewusst, wirksam und mit Leichtigkeit leben und führen können.
Ein Format für Menschen, die Klarheit suchen, Verantwortung leben und sich nach mehr Substanz im Gespräch sehnen. Zakotnik
und Flucher.
Für alle, die Tiefe lieben, groß denken und ganz Mensch bleiben wollen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, wir sind wieder da.
Einen wunderschönen Tag wünschen wir euch.
Heute geht es um Female Leadership und ich leite heute ein, weil ich so eine ganz tiefe Frage habe. Einerseits ein paar Fragen an Eva Maria, ein paar Ideen von mir dazu und dann aber vielleicht auch Fragen an euch mit der wirklichen Bitte, euch zu melden, wenn ihr da eine Idee dazu habt. Aber ich werde gleich herausfinden, worum es geht.
Aber in Summe darf ich noch was hinzufügen, würden wir euch sowieso bitten, wenn ihr Fragen habt, die euch interessieren, die wir noch nicht behandelt haben, bitte schickt uns jederzeit die Fragen durch. Mhm. Wir setzen uns sehr gerne damit auseinander und beantworten auch gerne deine Frage in unserem Podcast in den nächsten Folgen.
Genau. Und auch Hinweise, eure Eindrücke, wie geht's euch damit? Auch wovon möchtet ihr mehr haben? Also müssen nicht immer Fragen sein, ja, wir sind auch, wie soll ich sagen, wir stellen das in den Raum, was uns wichtig ist und wo wir dankenswerterweise merken, euch ist es auch wichtig. Das ist richtig schön zu erleben. Wir haben so kleine Rituale inzwischen entwickelt. Juhu und so. Und arbeiten darauf hin, dass wir uns Champagnerschalen kaufen und nicht Champagner aus Sektgläsern trinken.
Genau.
Beschlossen. Aber wie gesagt, heute geht es um Female Leadership und das auch die Champagner-Geschichten haben ganz viel miteinander zu tun. Und ich habe am Ende März einen internationalen Kongress organisiert, online, von Frauen für Frauen, wo dieses große Thema, was können wir denn eigentlich tun, wie können wir interkulturell uns Frauen einander stärken, und was brauchen wir, was müssen wir dafür entwickeln, war so das große Thema drüber. Und da ging es ganz viel um Cultural Intelligence, um Sicherheit, was ein großes Frauenthema ist. Und ich habe mich dort dem gestellt zu sagen, Female Leadership needs new role models. War auf Englisch der ganze Kongress. Wie ihr wisst, ich habe auch eine Keynote dafür, wo ich mich dafür einsetze, dass das weibliche und das männliche Prinzip, damit sie eine gute Zukunft gehen kann, ausgeglichen erscheinen müssen. Also wie können wir Frauen auch wieder Männern einräumen, worin sie gut sind? Ist jetzt als Frauenansatz ein ganz großes Thema. Mein Partner und ich sprechen da auch ganz viel drüber und haben sehr schöne Gespräche. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr wage ich jetzt einfach meine Beobachtung dann in den Raum zu stellen. Wir haben Feminismus entwickelt, Gold wert. Wir können wählen, wir können selbst entscheiden, ob wir arbeiten gehen wollen. Wir können ein selbstständiges Leben führen. Wir haben noch immer eine ganz große Einkommensschere zwischen Frauen und Männern. Wir haben Frauen, die sich manchmal als starke Frau wie der bessere Mann benehmen und bewegen. Gerade in meiner Generation gibt es da einige Beispiele, die auch damit eigentlich und nur damit erfolgreich waren, muss man auch sagen, gerade im Beruf. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, was Neues zu machen. Ich merke, junge Frauen machen da viel. Ich merke auch, junge Frauen stellen manchmal den Feminismus in Frage. Und ich merke auch, in meiner Generation, wir haben ein paar Dinge links liegen gelassen, wo wir einfach wirklich so viel besser sind. Ich nehme das jetzt als Beispiel in einer Beziehung, in einem hitzigen Gespräch, sind wir in der Regel besser gewappnet und ausgebildet, einen sicheren Raum zu schaffen, wo die Hitze, die Hitze, die es braucht, darf bleiben, aber die Hitze, die es nicht braucht, wo die raus beim Fenster rausgeschmissen werden kann. Und nur darauf zu antworten, auch Frauen aus dem Ego, ich möchte das jetzt aber, ist zu wenig. Jetzt meine Frage an dich. So lange Einleitung, ja, so wie ich das so ein bisschen abgesteckt habe, woher diese ganzen Fragen kommen. Wir sind 20 Jahre auseinander vom Alter her. Das genau. ist doch eine große Generation. Und das ist schön so.
Absolut.
Das finde ich total bereichernd. jetzt wirklich aus deiner Generation heraus, also nicht die 20-Jährigen, sondern eben um die 40, ich hoffe, ich darf es verraten. Du bist kurz über 40, ich bin kurz über 60. Wie geht's dir mit dem Thema Feminismus? Was merkst du? Kannst du davon mitnehmen? Kannst du davon auch umsetzen, positiv? Und wo steht dir vielleicht ein veraltetes Feminismusverständnis im Weg?
Also ja, ich bin ja die Generation, die auf der Uni schon Lehrveranstaltungen zum Thema Gender und dergleichen besucht hat. Also ich darf, glaube ich, behaupten, eine positive Feministin zu sein. Also ich bin nicht der große Fan von diesem Kampffeminismus, auch wenn natürlich es notwendig war in der Vergangenheit sicher bis zu einem gewissen Grad, das auf diese Art und Weise durchzusetzen und anzugehen. Und ich glaube, dass wir uns da als ich in meiner Generation zumindest mir kein großes Urteil darüber bilden darf, wie das in den 60er und 70er Jahren war. Also ich darf immer wieder mit tollen Frauen sprechen, die auch Karriere gemacht haben und dergleichen, wo sehr wohl all diese Thematiken, über die wir heute ganz offen sprechen, die ganz normal für uns geworden sind, wie dass wir arbeiten dürfen, dass wir ein eigenes Konto aufmachen dürfen, klingt so schlimm. Ja. Also dass das einfach so Dinge, die in das unserer Welt im Moment ist, ja. normal und selbstverständlich sind, einfach nicht selbstverständlich waren. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis in die 60er Jahre in der Schweiz Frauen ja nicht wählen durften und solche Thematiken, da gab es ja einige Thematiken noch. Und auch wenn man die Nachbarländer sieht, die jetzt nicht so weit weg sind von uns, das muss man auch dazu sagen, das ist ja wirklich nur eine kleine Gruppe in der Welt, wo Frauenrechte auch wirklich in diesem Ausmaß gelebt werden. Also nagelt mich jetzt nicht fest auf die genaue Prozentzahl, die weiß ich nicht auswendig. Doch ich sag mal, im Westen, im mittleren Westen ist das der Fall, wo das hier so ist. Bis zu einem gewissen Grad war das in Amerika so. Das bestreite ich im Moment sehr stark, was da gerade so alles passiert. Doch das ist, ja, darüber reden wir ein anderes Mal. Doch wenn man sich jetzt da, wenn man Richtung Afrika geht, wenn man Richtung Asien geht, wenn man in andere Kulturen geht, ist es sehr wohl so, dass Feminismus, wie wir ihn heute verstehen, und Frauenrecht, wie wir sie verstehen, weit davon entfernt sind von dem, was wir leben können, Tag für Tag. Mhm. Und ich habe jetzt auch mit, wie ich in Namibia war, mit einer Farmersfrau gesprochen, die mir erzählt hat, die haben eine Farm direkt in der Nähe von Windhoek, an über 3000 Hektar, also große Fläche dort, wobei für dort ist es nicht so riesig, das ist nur für unsere Verhältnisse hier. Und die haben mir erzählt, ihre Kinder studieren alle in Deutschland, weil sie haben auch den deutschen Pass, weil sie in vierter Generation aus Deutschland in Namibia sind. Und aus dem Grund, weil die Studienrichtungen, die man sozusagen in Windhoek beziehungsweise in Namibia und Südafrika machen kann, zwar tolle Studien sind, aber sie in Europa nicht anerkannt werden. Und vor allem ihre Tochter ist natürlich mit 18 Jahren automatisch sozusagen auf die Uni nach Deutschland gegangen, weil für ein Mädchen oder für eine Frau das Leben in Namibia ansonsten nicht in diesem Ausmaß möglich wäre. Und sie haben auch sehr stark damit zu tun, dass sie sozusagen als weiße Namibia, dort die Thematik haben, dass sie von der westlichen Kultur kommen und sich nicht so einreihen können, wie das sozusagen von vielen anderen Bewohnern Namibias ist, von der unter Anführungszeichen schwarzen Bevölkerung. Und dass man deshalb auch bis zu einem gewissen Grad untereinander bleibt. Es soll jetzt nichts mit Ausgrenzung und Abgrenzung zu tun haben, sondern einfach da deswegen, weil viele Kulturen einfach sehr, sehr stark auseinandergehen. Also sie hat es auch so genannt, sie kann sich nicht vorstellen, sich hinter einen herzustellen und 6 Kinder großzuziehen. Sie möchte auch ihr Leben leben, wie sie es von ihren Eltern mitbekommen hat und von ihrem Umfeld mitbekommen hat. Und ich glaube, dass wir da in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland ganz, ganz viele Möglichkeiten haben als Frauen. Doch natürlich gibt es immer Raum nach oben. Also ich bin auch kein Fan davon, wie du es vorher angesprochen hast, dass ich kenne auch einige aus der älteren Generation, die eben sehr stark Karriere gemacht haben, aber dafür ganz, ganz viele weibliche Attribute einfach aufgegeben haben, weil sie es sich nicht leisten konnten, dass sie irgendwo Schwäche zeigten, irgendwo Emotionen gezeigt hätten, weil es ansonsten einfach auch von der Riege von Männern, von denen sie umgeben waren, einfach anders aufgenommen worden ist. Was mich manchmal ein bisschen schockiert und auch wahnsinnig macht, ist, wenn du auf einem Workshop bist, oder auch Beispiel jetzt nicht nur ich persönlich, sondern ich kenne es auch von vielen Freundinnen und Kolleginnen, sind auf einer Konferenz irgendwo auf der Welt unterwegs. Am Abend am Tisch wird darüber gesprochen, was man sonst so macht, ob man Familie hat, ob man Kinder hat. Und eine der ersten Fragen, die eine Frau bekommt, ist, und wo sind deine Kinder jetzt? Und das ist eine Frage, die ich einfach spannend finde, weil den wenigsten Männern wird diese Frage gestellt. Und auch sonst gibt es ja, glaube ich, mittlerweile einen eigenen Podcast, glaube ich, auch dafür und auch ein eigenes, natürlich einige Bücher, die Dinge aufzeigen, wie Fragen gestellt werden, wenn sie an Frauen gestellt werden und wie Fragen gestellt werden, wenn sie an Männer gestellt werden. Ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, es müssen alle gleich sein. Ich finde, dass einfach gewisse Rechte für alle gelten sollten, dass es eine gewisse Gerechtigkeit geben sollte. Und ich war im letzten Jahr auf einem Gender Diversity Workshop und da hat das eine Kollegin ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht, die das auch wissenschaftlich erforscht. Liebe Grüße an dieser Seite an Elisa. Und die hat das so schön formuliert: Viele weiße Männer regen sich jetzt darüber auf, über die Quote in gewissen Vorständen und dergleichen, weil ihnen gewisse Privilegien weggenommen worden sind. Und es sind keine Rechte, die ihnen weggenommen worden sind, es sind nur Privilegien, die weggenommen worden sind. Und ein Privileg kann ich bekommen, es kann mir wieder genommen werden. Das ist nichts, auf das ich Anrecht habe, das mir zusteht in dem Ausmaß. Ein Privileg ist etwas, was ich geschenkt bekommen habe, wenn man so haben möchte, und das wieder von mir weggenommen werden kann. Und was Männer, nicht alle Männer natürlich, also ich habe einen wundervollen Mann an deiner Seite und du, Carola, hast auch einen wundervollen Mann an deiner Seite, so viel ich weiß. Also wir haben da ganz, ganz tolle Männer an unserer Seite. Doch es gibt noch immer Männer, die sich auch davon bedroht fühlen, dass Frauen etwas auf die Beine stellen, dass sie intelligenter sind. Und die Zahlen an den Unis sagen uns das ja auch, dass eigentlich mehr Abschlüsse in einem besseren Notendurchschnitt von Frauen gemacht wird, wenn ich es so richtig im Kopf habe auf die Schnelle, wie von Männern, aber dass in den beruflichen Etagen, wenn es dann in höhere Etagen geht, spannenderweise meist die Männer bevorzugt werden oder oft die Männer bevorzugt werden. Ich habe letztes Jahr einen Workshop gemacht mit Frauen und Frauen, die führen und Frauen sozusagen, die weiterkommen möchten und auch die Führung übernehmen wollen in Politik und in Wirtschaft. Und da ist es ganz, ganz stark darum gegangen, mit Frauen dort zu sprechen, die in Führungsetagen sind teilweise oder da hinein möchten. Und die sprechen dann immer von ihrer gläsernen Decke, dass es sozusagen da oben eine Decke gibt, wo eine Männerrunde sich austauscht und entscheidet und Frauen in gewisse Riegen gar nie Eintritt erhält oder Eintritt erhalten, damit ich die richtige Zeitform habe und die richtige Form. Und das finde ich einfach sehr, sehr traurig. Denn ich finde es auch sehr traurig für die Männer, denn sie würden dann einfach auch sehen, dass viele Perspektiven neu gedacht werden können, neue Lösungen anstehen, die gedacht werden müssen in unseren Zeiten. Und dass es mit den alten Strukturen, wie wir sie jetzt gelebt haben, in dem Ausmaß einfach nicht weitergeht.
Ich glaube, das ist einfach so. Ja, an dem Punkt sind wir uns alle einig, ja. Das ist das Schöne. Auch viele Männer sind da richtig einig. Was ich so stark empfinde, und deswegen auch so die nächste Frage jetzt, was macht uns aus? Also was wäre das, dass wir denn einbringen können, dass das wirklich bereichert, im Sinn von ganz konkret? Was ist das? Also ich behaupte, was wir wirklich gut können, wieder als jetzt Gesamtheit, das heißt, nicht jede Einzelne kann das, aber grundsätzlich ist das etwas, das wir aus unserer Sozialisation heraus einfach gut lernen. Das ist, sichere Räume, gute emotionale Räume zu halten, wenn es heiß hergeht. Das könnten wir ganz gut, das nehmen wir nicht immer wahr. Also ich sehe es bei sowohl im Beruf als auch im Privatleben immer wieder, dass die Frau das ganz gut kann. Aber wenn es um einen Konflikt mit ihrem Mann geht, dann erwartet sie fast, dass er das macht. Das ist die neue Form des Prinz am weißen Pferd, finde ich. Ja, also ich kann mein Geld selber verdienen, aber wenn es unharmonisch wird, dann musst du dich drum kümmern. Und ich finde es so ungeschickt, weil wir da einfach gut sind. Ja, weil das für Männer wirklich schwierig ist. Also, da gibt es so viele, auch angesprochen, diese große Unsicherheit im Sinn von Fragilität, die bei Männern herrscht, wenn sie in ihren eigenen Augen in Frage gestellt werden. Mhm. Da gibt es eine ganz hohe Sensibilität, die auf eine Unsicherheit hinweist, die ich mir nicht immer erklären kann, die ich ihnen vor allem auch nicht zuschreibe. Das heißt, ich muss aufpassen, ihnen nicht zuzuschreiben, dass sie da stark sind, obwohl sie es wirklich gar nicht sind. Weil das ist, wir wissen alle, wenn ich jemandem was zutraue, was er überhaupt nicht erreichen kann, dann erzeuge ich Überforderung und nicht Lösung.
Absolut. Also ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel von einem meiner Kunden. Der führt ein Unternehmen und der ist letztens zu mir gekommen und hat gesagt, sag mir jetzt mal, was darf ich noch sagen und was darf ich nicht mehr sagen. Wenn ich jetzt einen weiblichen Lehrling habe, darf ich da sagen, wenn sie am Morgen schön geschminkt kommt, dass sie heute hübsch ist? Oder darf ich das nicht sagen? Was ist korrekt und was ist nicht korrekt? Und das ist auch ein Mann um die 60 herum, der natürlich immer als Geschäftsführer für seine Firma da war, einige Mitarbeiter hat und der wirklich nicht jetzt hinter dem Wald herkommt oder was auch immer, der sich immer mit Innovation auseinandergesetzt hat, sich viele Fragen gestellt hat, offen ist, viel gereist ist und dergleichen. Doch der kommt zu mir ins Coaching und sagt zu mir, erzähl mir bitte mal, was darf ich noch sagen? Was ist noch adäquat, was ist nicht adäquat? Und wie kann ich sicher gehen, dass die junge Dame das jetzt nicht falsch versteht oder einen falschen Hals bekommt? Natürlich auch in Teams, die männerlastig sind, in Berufsgruppen, die männerlastig sind, wenn gewisse Witze gerissen werden, die für Frauen oder für junge Frauen unangenehm sind, ist das etwas, was Männer nicht immer verstehen können, weil sie es ja immer bis zu diesem Zeitpunkt gemacht haben. Da ist es enorm wichtig, einfach zu sagen, hallo, so weit, aber nicht weiter. Und können wir das bitte auf einer anderen Ebene besprechen? Was ich sehr stark beobachte, ist, dass wenn Frauen mal in Teams sind oder in Führungsriegen sind, dass meistens auch Frauen nachrücken, beziehungsweise dass Frauen eine gewisse Balance reinbringen können in das System, wenn sie das gelernt haben für sich und natürlich auch das Wollen für sich. Und ja, ich bin bei dir, dass wir Frauen unter Anführungszeichen als Kollektiv, wenn man das so verallgemeinern kann überhaupt, aber da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ja. Es ist definitiv, sollte theoretisch etwas sein, was wir in unserer Sozialisation lernen, ist, dass wir Räume schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen können und sich sicher fühlen. Das können wir bis zu einem gewissen Grad sicherlich, wenn wir das wollen und wenn wir es einbringen wollen. Ich glaube auch oder bin davon überzeugt, dass Frauen, wenn sie wollen, auch besser in der Kommunikation sind, auch besser darin sein können, Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu erkennen und wahrzunehmen und die auch einzubringen. Mhm. Und ich glaube auch, dass Frauen besser sind, besser. Es gibt natürlich auch Männer, die das sehr, sehr, sehr gut kennen. Also das möchte ich jetzt nicht so da dargestellt bekommen, dass wir das Verbindende in den Vordergrund stellen können. Dass wir ein Miteinander erschaffen können, dass der Teamgedanke vielleicht eher in den Vordergrund gestellt wird, als dieses, ich habe alles gemacht, ich gehe voraus, wie wir das in unserem letzten Podcast hatten, zu sagen, wenn ich mit der Machete vorausgehe und alles sozusagen immer hinstelle, kann ich nicht erwarten, dass meine Mitarbeiter mitdenken und etwas sozusagen für die Firma tun.
Ja, stimmt.
Ja, überspitzt dargestellt, jetzt bitte verzeiht mir, das soll nicht bedeuten, dass ein Mitarbeiter nicht mitdenkt. Doch ich glaube, dass Frauen schon die Fähigkeit haben, Menschen noch besser einzubinden, noch besser auf einer emotionalen und Bedürfnisebene abzuholen und sie zu einem agilen, effektiven und effizienten Team zusammenzubringen und auch auf eine andere Art und Weise zu führen, wie vielleicht Männer, auf eine vielleicht auch intuitivere, wobei ich jetzt da nicht sagen möchte, dass Frauen intuitiver sind als Männer. Das ist auch wieder so eine Klischee- und Glaubenssatzgeschichte.
Ach, ich glaube, wir haben ein paar Dinge einfach anders entwickelt. Wir kriegen ganz viel an Entwicklung mit. Also das ist sozialisationsbedingt, nicht Talent, also nicht angelegt. Ja, das angelegt ist da, glaube ich, ganz viel gleich. Für mich ist so spannend, wenn du das jetzt alle, ich hoffe, ich habe dich nicht unterbrochen.
Alles gut, machen wir das.
Wenn ich jetzt so zusammenfasse, ich würde so gerne, also mein Ding ist ja, was macht uns aus im Role Model Dasein? Also wie könnten wir ein weibliches Role Model entwickeln, ein Role Model Modell, sag ich jetzt mal, entwickeln, an dem wir Frauen uns festhalten können? Also was ist das, was unsere wirkliche Stärke ausmacht, um nicht auf der einen Seite, ja, wie ich sehr viel gesehen habe, die besseren Männer zu sein, um auf der anderen Seite aber auch, um diese Selbstverständlichkeiten zu unterbrechen? Wenn du es fragst, nicht, also dein Kunde hat gefragt, was darf ich sagen? Dann gibt's noch den Teil, wo muss ich auch klar machen, dass die Frau in der Männerrunde nicht automatisch die Assistentin ist, Und wo stelle ich das Verbindende her? Also was ich jetzt höre bei dir, und das teile ich so stark, Verbindendes herzustellen, ja, da sind wir wirklich gut.
Ja.
Sichere Räume zu schaffen, wenn es heiß hergeht, auch da kann ich trotzdem sagen, bitteschön, ich lege euch hier ans Herz, da gibt's Tipps und Tricks. Also das ist ein Handwerk, das auch herzustellen. Aber grundsätzlich ist es in uns angelegt und das braucht man nicht wegschmeißen, das ist Gold wert, weil man halt nicht aneinander kracht. Was für mich noch ganz stark ist, also wenn du immer wieder mal die einzige Frau, also jetzt nicht Eva Maria, sondern du, liebe Zuhörerin, die einzige Frau in einem Männermeeting bist, dann gibt es so 2, 3 Regeln. Eine davon ist, du bist diejenige, die als Letzte der Runde das Protokoll einmal schreibt und nicht als Erste. Mach das nicht. Du wirst sofort zur Assistentin abgehalftert werden. Ja?
Du bist auch nicht diejenige, die die Kaffeetassen hinterher zusammenräumt.
Auch nicht die, die vorher den Kaffee bringt. Und zwar aus Prinzip, nicht weil wir so ungastlich sind. Sind da andere Frauen? Also Männer haben das Territorialverhalten, die müssen zuerst mal klären, wer ist das Alpha-Tier sozusagen, wer ist das Stärkste. Ich sage immer, wer pinkelt am Baum am schönsten, und Hunde machen es auf jeden Fall 3 Runden. Stellt euch denn ruhig vor in der Mitte des Besprechungstisches, ja, und lasst das mal ablaufen. Aber wir haben auch Territorialverhalten. Und wenn Frauen unter sich sind, dann geht's ganz schnell um, darf ich dir einen Kaffee bringen? Oh, du bist schön angezogen, oder du hast tolle Nägel, oder ich habe einen Kuchen gemacht und so weiter. Wenn du die einzige Frau bist und das Bedürfnis hast, das jetzt auch zu machen, das mit einem Mann machst, wirst du damit automatisch in eine Rolle geschoben. Also besser zurückhalten und den Territorialverhalten anders kanalisieren. Das bedeutet, relativ schnell eine nicht aggressive, aber sehr treffende Frage zu stellen. Also Kompetenz zu beweisen. Verschreckt auch manchmal, ist aber eine sehr gute Form zu verschrecken.
Ja, es geht auch einfach darum, deine Kompetenz zu zeigen. Und ich bin mir sicher, wenn du als einzige Frau im Raum voller Männer sitzt, hast deine Kompetenz mindestens schon 1, 2, 3, 5, 10 Mal bewiesen. Sonst würdest du da nicht sitzen. Denn das ist nicht ein Klischee aus meiner Sicht, sondern das ist meine Erfahrung, dass Frauen mindestens so gut sein müssen wie Männer. Und
sie müssen immer besser sein. Ja. Da brauchen wir uns nicht beschweren. Es ist noch so, brauchen uns aber auch nicht auf Ungerechtigkeiten und so weiter. Das ist halt einfach eine Tatsache.
Genau.
Ein Teil, warum viele Frauen, also abgesehen von der gläsernen Decke, warum sie auch nicht nach oben kommen, ist, wir sind nicht ganz so, ich nenne es bedingungslos loyal. Männer in ihren Netzwerken und Seilschaften wissen, es gibt Momente, da muss ich loyal sein, obwohl ich nicht ganz dahinter stehe, weil es mir dann was bringt. Wir Frauen haben das wirklich nicht gelernt und sind nicht bereit dazu. Ich kenne ganz viele Frauen, die an dem Punkt, wo es jetzt das Gerangel um ganz oben losgeht, oft für so um die 45, ganz viele Frauen machen sich dann selbstständig, weil sie sagen, das Spiel spiele ich so nicht mit. Ich bin nicht bereit, meine Werte zu verkaufen.
Das ist vollkommen richtig. Also da kenne ich auch einige Damen, wo es genau darum gegangen ist, lange Zeit in einem Unternehmen gewesen, lange Zeit in gewissen Seilschaften unterwegs gewesen, doch wo es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach darum gegangen ist, wem zeige ich meine Loyalität und warum, und sind das noch die Werte, die hinter denen ich stehen kann und wo ich auch noch meinen Enkel sagen kann, dass für das bin ich eingestanden oder für das bin ich nicht eingestanden.
Und ich habe jetzt keine Antwort auf die These, die ich jetzt nur in den Raum werfe. Ich frage mich immer wieder, also ich selber bin auch eine, die genau an den Punkt gegangen ist. Wäre es gut, und die Frage stelle ich mir eigentlich, wäre es gut gewesen zu bleiben, diese paar Jahre, wo ich das nicht alles umsetzen kann? Man konnte vorher sehr viel umsetzen, dann konnte ich mal zeitlang nicht. Und es war sehr ungerecht. Also es war jetzt ging nicht nur mein Ego, sondern es war einfach nicht meinen Werten entsprechend. Wäre es gut gewesen zu bleiben und das auszusitzen und dann diesen Schritt nach oben zu kommen, wo ich die neue Kultur einführen hätte können. Die Antwort, ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß nicht, ob ich es gekonnt hätte. Zu meiner Zeit waren diese ganzen Themen mit Führungskräftetrainings und Coachings. Also ich habe zwar mein erstes vor über 20 Jahren gemacht, selbst teilgenommen, aber es war noch nicht so verbreitet. Also ich hätte, wer das tut, das ist vielleicht die Antwort. Wer das tut, bitte holt euch Unterstützung, damit ihr nicht am Weg verdurstet.
Ihr braucht Menschen um euch herum, die euch mittragen, die euch unterstützen, die für euch da sind, die euch zuhören. und die euch Tipps und Tricks im positiven Sinne an die Hand geben und ein Handwerk auch mitgeben, denn Führung ist ein Handwerk.
Ja.
Das ist nicht etwas, was man sich so, ja, kann. Es gibt Menschen, es gibt Naturtalente, die das so können, doch für die meisten Menschen ist das ein Handwerk, das gelernt werden kann. Holt euch da bitte Unterstützung, holt euch, geht in ein Frauennetzwerk rein, das euch unterstützt, das euch trägt und wo ihr gemeinsam wachsen könnt.
Ja, man braucht so dieses, weil das ist auch eine Geschichte, also ich habe jetzt vorher zusammengefasst, also diesen Teil, wir können gut Räume halten, wir sind gut im Verbindung herstellen, wir müssen aufpassen auf unser Territorial, also dass wir das auch wirklich festlegen. Und dann gibt's den Teil, den wir immer unterschätzen, das ist das um die Glut sitzen, nenne ich das. Also diese Wärme, die gemeinsame Wärme zu schaffen.
Das gemeinsame Lagerfeuer. Und da geht's auch wieder darum, sozusagen, dass nicht immer du diejenige bist, die das Holz ins Feuer gibt, damit es brennt, sondern dass viele um dich herum mit dir gemeinsam das Feuer am Flackern halten und am Leben halten.
Und dann sind die ganzen anderen Themen nicht so groß, weil das Lustige ist, du hast es mit den Kindern gesagt, und das für mich wäre das jetzt so ein Abschluss. Es hat das mit Frausein zu tun, dass man das gefragt wird, ja? Ich hatte bis vor 2 Jahren einen Hund und war beruflich sehr viel unterwegs. Und wenn ich von meinem Hund erzählt habe und dass ich zu dem Zeitpunkt auch allein gelebt habe, wurde auch immer gefragt, wo der Hund denn ist. Auch das wäre ein Mann nie gefragt worden. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ein Video aus Dänemark, wo Männern die gleichen Fragen gestellt werden wie Frauen. Und eine Möglichkeit, sehr humorvoll damit umzugehen, ist, Männern regelmäßig ein Kompliment über ihr Outfit zu machen. Ich tue das. Es ist ursympathisch. Also ich meine, ich tue es nur dann, wenn ich es ernst meine. Es geht mir nicht darum, sie zu verarschen oder zu provozieren, sondern es geht mir darum, einfach nur dieses Gefühl zu geben, dass ich wegen meiner Kleidung wahrgenommen und gelobt werde. Und das kann je nachdem richtig oder falsch sein, wie bei der jungen Dame. Wenn es der Chef mit dem jungen Lehrling auch macht, ist es super, weil dann sieht er den Menschen. Und wenn es darum geht, eine Frau zu sehen, weil eine Frau halt schön anzusehen ist, wenn sie und so weiter, dann soll das besser lassen.
Genau.
Und so einfach ist die Antwort. Also nur zum Schluss auch diese Antwort dazu. Und Eva Marie nickt jetzt, hat eh genau gesagt, ich sag's nur auch dazu. Ja, bitte, bitte meldet euch.
Wir freuen uns auf euren Input und eure Definition, beziehungsweise was für euch ein richtig gutes Role Model Modell für eine Frau ausmachen würde. Und freuen uns auf eure Antworten und eure Fragen dazu und verbleiben in diesem Sinne für diese Woche mit lieben Grüßen zu euch. Habe ich was vergessen?
Du hast dies vergessen. Mir fällt gerade ein, was nämlich dazu passt. Unsere nächste Folge ist Führung in unsicheren Zeiten. Und das passt so wahnsinnig gut dazu, weil wir Frauen können eines noch. Wir können mit Unsicherheit in der Regel ganz gut umgehen.
Absolut. Und darüber unterhalten wir uns das nächste Mal. In diesem Sinne, viel Freude, alles Liebe von Sapotnik.
Und Fluche. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hilf uns doch beim Wachsen. Abonniere ihn und schick ihn an eine Person weiter. Wir haben nämlich Großes vor und du kannst uns mit Vorträgen, auch mit Workshops buchen und du kannst unserer Community of Practice beitreten. Bald hier auf diesem Kanal. Sapotnik und Flucher, Champagner für die Seele, Klarheit für den Kopf.